Heute spreche ich mit meinem Gast bei Gewinn mit Sinn über ein Thema, das immer mehr an Brisanz gewinnt. Denn laut eines Reports der AOK, und da ist sie nicht die einzige Krankenkasse, die darüber schreibt, lag die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage zwischen 2012 und 2021 im Durchschnitt bei 19 Tagen. Zwischen 2022 und Mitte 2024 waren es allerdings bereits schon 24 Tage, Tendenz steigend. Einen immer stärker ansteigenden Anteil an diesen Krankheitstagen haben psychische Erkrankungen. Diese steigen gerade enorm an. Sie haben in den letzten 10 Jahren um mehr als 47% zugenommen. Und im Gegensatz zu einer klassischen Atemwegserkrankung muss man hier mit besonders langen Ausfallzeiten rechnen. Unternehmen entstehen alleine dadurch zum Teil 5- bis 6-stellige Verluste allein nur durch die Entgeltfortzahlung. Die spannende Frage ist, wie können oder müssen sogar Unternehmen diesem Trend begegnen? Um das zu klären, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der ein absoluter Experte in diesem Bereich ist.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass heute der Psychologe Rolf Schmiel mein Gast bei Gewinn mit Sinn ist. Er ist laut dem WDR der bekannteste Psychologe Deutschlands, dazu mehrfacher Spiegel-Bestsellerautor und auf jeden Fall ein Experte in Sachen mentale Gesundheit. Hallo Rolf, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist und wir über dieses, ich denke, doch schon ziemlich wichtige Thema sprechen können und hoffentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen alle einen Gewinn daraus ziehen können.
Hallo lieber Jürgen, ich grüße dich aufs Allerherzlichste und mein Hang zur Wahrheitsliebe und zur Bescheidenheit muss ich leider eine Kleinigkeit korrigieren. Der WDR feiert mich nicht als der bekannteste deutsche Psychologe, sondern als einer der bekanntesten deutschen Psychologen. Das ist mir schon wichtig, dass wir da diese kleine Differenz durchführen. Aber ansonsten passt alles wunderbar, was du erzählt hast und ich freue mich auf diesen wichtigen Austausch, weil das Thema psychologische Intelligenz und entsprechende Belastbarkeit wird in unserer Gesellschaft tagtäglich wichtiger und deshalb ist gut, dass wir darüber reden.
Ja, wunderbar. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für mich. Ich wollte mal so richtig dicke angeben. Ich hatte jetzt schon Gäste aus dem Ausland, aus Österreich und dem Benin und jetzt dachte ich, habe ich einen richtigen Promi bei mir zu Gast. Okay, aber einen der bekanntesten Psychologen sollte auch reichen. Steigen wir direkt ein. Rolf, du hast ja mit dem Thema psychische Belastung durch die Arbeit oder wie es auch in deinem letzten Buch heißt, was du geschrieben hast, Toxic Jobs, durchaus persönliche Erfahrung gemacht und zwar durch deinen Vater. Ne? Kannst du es kurz mal erzählen?
Ja, tatsächlich ist es so, mein Papa eine großartige Persönlichkeit, ein toller Mensch. Mein Papa war jemand, der immer für jeden da war. Also in der Firma, für seine Kunden, für Kollegen, aber auch in seinem Ehrenamt und auch bei uns in der Familie und sein ernsthaftes, tolles Engagement hat dazu geführt, dass er irgendwann für niemanden mehr da war, weil wir ihn viel zu früh nach seinem dritten Herzinfarkt verloren haben. Und das, was ihn wirklich am meisten Kraft, Energie gekostet hat und ihn auch psychosomatisch hat krank werden lassen im Herz-Kreislauf-System, war tatsächlich sein Beruf als Vertriebler. Er hat sich teilweise meiner Meinung nach damit übernommen und auch die Führungskultur in dem Unternehmen, wo er war nicht so optimal. Und als ich dann noch relativ jung war, ich muss so in der Pubertät gewesen sein, mein Vater abends in dieser emotionalen Belastung gesehen habe, wie der so in seiner Ecke saß und sich so viel Sorgen gemacht hat, da war mir klar, ich will später mal jemand sein, der Menschen wie mein Vater hilft, mit solchen Herausforderungen besser umzugehen. Und das war so der innere Startpunkt für meine spätere Psychologenkarriere.
Ja, denn das ist ja auch direkt ein Thema, da möchte ich später nochmal zukommen, weil es ja auch so ein bisschen, glaube ich, so ein Generationenkonflikt mittlerweile ist zwischen den jetzigen Boomern, die auch noch so aufgewachsen sind und den jüngeren Generationen. Aber wie gesagt, da habe ich später noch was zu. Jetzt würde ich gerne erstmal auf dein Buch eingehen, Toxic Jobs. Da schreibst du, Gerade die Guten, die Motivierten, die Engagierten reiben sich bis über die Grenzen ihrer psychischen und physischen Kräfte hinaus auf. Sie werden zerrieben zwischen den phlegmatischen Alles-Egal-Typen und den Egomanen, die auf Kosten anderer ihr Ding durchziehen und dabei über Leichen gehen. Und jetzt gibt es ja, den kennst du mit Sicherheit auch, schon seit gut 25 Jahren den jährlich erscheinenden Gallup-Engagement-Index. Und laut dem gab es noch nie so viele Menschen in Deutschland, die nur noch Dienst nach Vorschrift machen, nämlich satte 78% und noch nie so wenige Menschen, nämlich nur noch 9%, die eine emotional hohe Bindung an ihr Unternehmen haben. Das passt ja eigentlich ganz gut zusammen mit dem, was du schreibst. Was können denn jetzt Unternehmen oder besser gefragt auch, was sollten Unternehmen machen, um dem entgegenzuwirken? Denn im Grunde ist das ja auch eine wirtschaftliche Frage, da die volks- und betriebswirtschaftlichen Kosten durch diese ganzen Krankheitstage ja in die Milliardenhöhe gehen.
Absolut. Also da erstmal den ersten Satz für jeden, der hier als Unternehmer, Entscheider oder Personaler tätig ist und sich denkt, ja, diese ganze Psychosoße, das ist doch irgendwie nice to have. Nee, es ist das beste Investment, wenn man sich darum kümmert, was ein Unternehmen machen kann. Es ist ja auch zitiert und vorgestellt in dem Buch. Es gibt eine Untersuchung der Unternehmensberatung Deloitte aus London. Und denen kann man jetzt nicht karitative Interessen vorwerfen. Also die Leute sind Hardcore-Kapitalisten. Und die haben mal untersucht, was bringt es eigentlich, wenn man sich um die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden kümmert. Und möglicherweise, um auch rauszufinden, naja, rausgeschmissenes Geld. Und die waren selbst überrascht, wahrscheinlich sogar entsetzt, dass der Return on Investment, also von einer Unternehmensberatung, die wirklich kapitalgetrieben ist, hat herausgefunden, für jedes Pfund, war eine englische Studie, für jedes Pfund, was man in Mitarbeiter investiert für die mentale Gesundheit, ist das, was man dafür zurückbekommt an Wertschöpfung, 5 Pfund. Das heißt, eine Vervierfachung des Investments. Das heißt, aus 1 Pfund kriege ich 4 Pfund dazu, wären insgesamt 5 Pfund. Das heißt, es gibt kaum eine intelligentere Art der Geldanlage, als in die mentale Gesundheit der eigenen Mitarbeiter zu investieren. Wie man das genau machen kann, worauf man achten darf, darüber werden wir hinterher sprechen. Aber selbst wenn man es ungeschickt macht, und es sind nicht 400%, sondern nur 20%, würde sofort jeder bei einer Geldanlage sagen, zeig mir, wie das geht. Bei dem Thema haben alle, gerade in Deutschland, und darüber würde ich auch gerne was sagen, warum das in Deutschland gerade so ein Problem ist, eine absolute innere Handbremse. Aber schon mal vorab für jeden, der sich dafür interessiert, es lohnt sich individuell und es rechnet sich unternehmerisch.
Also das ist ja eigentlich krass. Wenn ich irgendwo hinkomme in Unternehmen und da mit meinen Werten anfange, dann ist einer der ersten Fragen immer, was ist denn der ROI? Was ist denn der Return of Invest? Und du hast gerade erzählt, da gibt's ja einen massiven Return on Invest. Und wieso ist das hier in Deutschland so schwierig? Das hast du ja gerade schon angedeutet. Das würde mich mal interessieren.
Ja, es liegt wirklich an unserer Historie. Es liegt daran, es gibt übrigens dazu einen wunderbaren Film, in dem das ausschnittsweise kurz dargestellt wird. Das ist der Film Werk ohne Autor. Absolut zu empfehlender Film mit Sebastian Koch in der Hauptrolle. Und er spielt dort einen verantwortlichen Chefarzt einer Klinik, der gleichzeitig zur SS gehört. Und diese Männer hatten damals die Aufgabe, Deutschland flächendeckend zu entscheiden, inwiefern Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, tatsächlich getötet werden, weil es unwertes Leben war. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass wirklich in den 30er, 40er Jahren es eine Gesellschaft gab, wenn du da psychisch auffällig warst und jemand in deiner Familie psychisch auffällig ist oder in der Vergangenheit war, bestand die Gefahr, dass du dafür mit dem Leben bezahlst. Also zu sagen, ich habe ein psychisches Problem oder meine Frau hat ein psychisches Problem, konnte einem Todesurteil gleich werden. Und dieses Wissen hat sich natürlich, weil es traumatische Qualität hat, in den Köpfen der damaligen Generation, aber auch der Kinder aus der Zeit, also der 9- und 10-Jährigen, festgesetzt, sodass wir bis in die 90er Jahre hinein in unserer Gesellschaft immer noch dieses Problem verbinden. Sag lieber nicht, dass du ein Psychoproblem hast. Wohingegen in den 60er, 70er Jahren in Amerika es damals schon völlig normal war, einen eigenen Therapeuten zu haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist, als ich den Film als junger Mann erst in den 80ern ich gesehen habe, aber er ist schon in den 70ern entstanden, Woody Allen, der Stadtneurotiker, geht er immer zu seinem Therapeuten. Und in Deutschland kannte ich keinen einzigen, nicht einen, der freiwillig und privat zum Therapeuten ging, was damals schon vor mittlerweile fast 50 Jahren absoluter Standard war und auch nicht im Film erklärt werden musste, was ist das für einer? So in Amerika war das Standard und in Deutschland war es verbunden mit der Sorge ums nackte Überleben.
Ja, das stimmt. In amerikanischen Filmen ist das ja gang und gäbe, dass dort das Thema zwischen den Protagonisten und ihrem Psychologen oder Therapeuten immer wieder thematisiert wird. Es gibt ja kaum, glaube ich, einen Film, wo die nicht irgendwo sitzen. Tatsächlich habe ich eigene Erfahrungen 2005, 2006 machen dürfen. Nach dem Tod unserer Tochter waren wir ja auch in Psychotherapie. Und wir haben da sehr offen drüber geredet, weil bis dahin hat tatsächlich kaum jemand darüber geredet. Und das Erstaunliche war, dass dann plötzlich ganz viele ankamen, sagt, ja, ich weiß, ich kenne das auch und ich habe dieses und jenes, ich war da auch und das hat geholfen. Das heißt, wenn mal einer den Mut hat, darüber zu sprechen, kommen die Leute und sagen, ja, stimmt, wir brauchen das, aber es ist kein Thema, über das man wirklich so ganz frei spricht. Und jetzt muss man ja leider sagen, kommt das Erschreckende. Ich habe vor kurzem eine Meldung gelesen, dass unser Innenminister wieder plant, eine Kartei für psychisch Kranke zu erstellen. Und dann muss man schon arg schlucken.
Ja, aber es liegt einfach daran, dass wir immer eine von Medien getriebene, verzerrte Lebensrealität haben. Also wir haben ja dauernd den Eindruck, dass permanent in Deutschland durch psychisch Kranke Menschen getötet werden. Und deshalb müssen die erfasst, katalogisiert werden, um diese Bedrohung wegzubringen. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass im Durchschnitt am Tag in Deutschland um die 40 bis 50 Personen aufgrund von Kunstfehlern von Ärzten sterben. Jeden Tag 40 bis 50 Personen aufgrund von medizinischen Kunstfehlern. Wenn wir das medial so berichten und jeden Tag in den Nachrichten hören würden, auch heute sind wieder deutschlandweit 40 Menschen durch Ärzte gestorben. Man hätte riesige Panik vor Ärzten, wenn wir Leute mit weißem Kittel sehen würden, würden wir denken, hoffentlich bringt der mich nicht um. Und das ist eine leider bittere, verzerrte Realität, wenn es um bestimmte Randgruppen geht, die leider vor sich hergetrieben wird, weil dort man schneller den schwarzen Peter hinschieben kann, als genau zu gucken, was ist in unserer Gesellschaft wirklich los.
Jetzt hoffe ich nur, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nach dem Hören des Podcasts plötzlich Angst vor Ärzten haben. Das wäre dramatisch, das wäre der falsche Ansatz. Aber um mal auf das Thema zurückzukommen, wobei es eigentlich ganz gut passt. Ich habe mal recherchiert, was denn so die häufigsten Kündigungsgründe für Arbeitnehmer sind. Und in den Top 5 finden sich immer wieder Unzufriedenheit mit der Führungskraft, fehlende oder schlechte Teamkultur, Stress und Überlastung am Arbeitsplatz. Und in deinem Buch Toxic Jobs, um da nochmal drauf zurückzukommen, gibt es auch das Kapitel Sehendes Auges gegen die Wand, der Skandal der Ignoranz. Und da geht es ja genau, was du gerade beschrieben hast, generell um die kollektive Verdrängung des Themas mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft. Also können wir eigentlich im Grunde festhalten, es ist durchaus ein Thema, was gesellschaftsrelevant ist, wo wir generell ein Problem haben und es liegt eben nicht einfach nur an schlechte Führungskräfte oder mangelnde Wertschätzung. Also, denn ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt eine nicht wertschätzende Führungskraft habe, die wird ja womöglich in ihrem privaten Umfeld auch nicht besser auftreten. Was sagt denn da die Erfahrung?
Ja, also es ist ja ein Riesenspektrum, was wir haben. Also erstens kommt jeder mit einem gewissen Rucksack zur Arbeit, wo die jeweilige Führungskraft nichts für kann. Also, dass wir beide ein ähnliches Schicksal haben, dass wir erleben mussten, wie es ist, ein Kind zu beerdigen. Dafür kann eine Führungskraft nichts. Wie er aber oder wie sie als Führungskraft mit diesem Mitarbeiter, der diesen Trauerfall hat, wie damit umgegangen wird, dafür kann er durchaus etwas. Und ich stelle fest, wir haben in Deutschland immer noch das Problem, Führungskräfte werden, es verändert sich langsam, aber zu 80%, mehr als 80% nach Fachkompetenz ausgewählt und nicht nach Beziehungskompetenz. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles, was mit Fachkompetenz zu tun hat, langfristig mehr oder weniger von künstlicher Intelligenz, also alle Managementprozesse, sowieso irgendwann abgebildet wird, ist die Beziehungskompetenz so unfassbar wichtig. Aber da tun sich ganz, ganz viele schwer, weil sie sich für die essentiellsten Fragen rund um Psychologie am Arbeitsplatz nicht kümmern, lieber weggucken, in dem Sinne von ist Privatsache. Das war noch nie Privatsache, nur man hat es früher nicht gemerkt, weil leistungsschwächere Menschen aufgrund von psychischen Belastungen schneller ausgetauscht werden konnten. Das geht aber nicht mehr, weil der Arbeitsmarkt die nicht mehr hergibt. Also bist du als Unternehmen in der Herausforderung, mit denen zu arbeiten und zu leben, die da sind. Und deshalb haben Unternehmen eine maximale Verantwortung bei dem Thema.
Müsste eigentlich eine Ausbildung in diesem Bereich für Führungskräfte geben, oder? Also ich habe ja in den 80er Jahren, war ich ja auch bei der Bundeswehr, war Feldwebel, da macht man Feldwebellehrgang. Und da habe ich schon gelernt, wie man führt. Also die haben uns ganz klar gesagt, es gibt drei Arten der Autorität. Die fachliche Autorität, die Autorität nach Hierarchie, die man dann als Feldwebel hat. Aber die persönliche Autorität ist eigentlich das, was zählt. Und ich kann alle beiden anderen Autoritäten in die Tonne klopfen, wenn ich diese dritte, die persönliche Autorität, nicht habe. Und das haben die uns schon sehr bewusst gemacht. Ist es das, was Führungskräfte lernen müssten? Wie man mit Menschen umgeht?
Also ich würde jetzt nicht auf der Autoritätsebene, aber allein die Fähigkeit, übrigens eines meiner Lieblings sehr konkreten Kapitel in meinem Buch Toxic Jobs, übrigens auch ein, jetzt mal kurz hier Selbstwerbung, ein Spiegel-Bestseller.
Absolut richtig.
Ist tatsächlich ein Kapitel, wie man gute Gespräche führt. Und die Fähigkeit von Führungskräften, sich Zeit für ein Mitarbeitergespräch zu nehmen, indem sie nicht, Mitarbeitergespräch ist nicht, ich rede zum Mitarbeiter, sondern ich bin in der Lage, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, wo Menschen bereit sind, sich mir gegenüber zu öffnen und über sich zu reden. Und das zu lernen, ist einer der essentiellsten Elemente, um wirklich Menschen für sich und das Unternehmen zu gewinnen. Und es ist kein Hexenwerk. Das vermittle ich an einem Wochenendenseminar, weil es einfach die natürlichste Art der Kommunikation ist, wenn wir verstehen, was wirklich wichtig ist. Und bevor wir da vielleicht drauf eingehen, möchte ich hinten noch einen Aspekt hinter mitgeben. Zwischen all den Dingen, über die wir reden, wenn es um Führung geht, ist, das ist alles nice to have. Das ist nicht mal verpflichtend, es ist Kür. Aber in deutschen Unternehmen, 80-90% treten geltendes Arbeitsschutzrecht, wenn es um die Mitarbeiter geht, rund um das Thema mentale Gesundheit. Und das ist der eigentliche Skandal. Es geht gar nicht, ob Leute viel besser führen könnten, sondern dass der Gesetzgeber Dinge vorschreibt, die in den letzten 10 Jahren, seit 10 Jahren gibt es Gesetze dazu, bisher nur bedingt geprüft wurden, weil es eine Karenzzeit gab und danach gab es Corona und die Berufsgenossenschaften andere Aufgaben hatten. Aber obwohl es gesetzlich verpflichtend ist, ein Großteil der Unternehmen sich vor dieser Verantwortung drücken und wegducken. Und das ist der eigentliche Skandal.
Genau, das ist eigentlich auch ein Thema, was ich hier hatte, weil es nämlich auch spannend finde. Es gibt ja dieses Arbeitsschutzgesetz, das schreibt vor, dass psychische Belastungen in die betriebliche Gefährdungsbeurteilung aufgenommen werden muss. Ne? Und das wird eben tatsächlich vielfach ignoriert. Allerdings vermute ich jetzt mal, könnte es sein, dass auch viele Unternehmen da ja ein Problem zukommen. Da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Denn nachdem ja, was ich im Einstieg gesagt habe, die ganzen Krankenkassen jetzt in ihren Gesundheitsreports, ich finde es immer schön, dass es Gesundheitsreport heißt, aber okay, man muss das positiv framen, also in den Gesundheitsreports massiv Alarm geschlagen haben, reagieren ja jetzt wohl auf einmal in diesem Jahr die ganzen Berufsgenossenschaften, die ja dafür verantwortlich sind, dass dieses Arbeitsschutzgesetz und damit auch diese Gefährdungsbeurteilung eingehalten wird. Was kommt denn da konkret auf die Unternehmen zu, wenn jetzt so eine Berufsgenossenschaft kommt und sagt, was macht die dann? Fragt die, ja, hältst du das ein oder was muss das Unternehmen dann beweisen, was es macht?
Also es gibt unterschiedliche Szenarien. Es gibt einmal in so Prüfungsszenarien, dass sie sagt, zeig uns bitte, dass du dir gemäß dieses Gesetzes die Gefährdungssituation analysiert, dokumentiert und notwendige Maßnahmen eingeführt hast. Ganz häufig in 80% der Fälle wird dann heißen, jetzt weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen. Meinen Sie, dass wir hier eine Mitarbeiterbefragung gemacht haben? Nee, das ist eine konkrete Analyse zur mentalen Gefährdungssituation, zur psychischen Gefährdung vorliegt. Haben Sie dazu was gemacht? Und dann werden viele sagen, nee. Und das ist dann doof, weil es tatsächlich zu entsprechenden Strafzahlungen von um die 25.000 Euro kommen kann. Das ist noch auszuhalten für viele Unternehmen. Viel unangenehmer wird es, wenn das jetzt mehr und mehr bei Arbeitsprozessen eine Rolle spielt. Also weil sich Unternehmen trennen wollen von Mitarbeitern, denen es psychisch nicht gut geht und mittlerweile mehr und mehr Arbeitsrechtler, also Anwälte für Arbeitsrecht, einfach dann auf die Formalfehler hinweisen können und sagen können, dieses Unternehmen ist nicht mal seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen.
Oh ja, das ist.
Und auch der Haftungsverantwortung der Unternehmensführung. Und diese Sorgfaltspflicht wird einfach mit Füßen getreten. Und wenn da Arbeitsrechtler clever sind, wird es zum Entsprechenden. Und deshalb findet man da selten Urteile zu, weil es dann ganz schnell zu einem Vergleich kommt. Und in dem Vergleich wird es dann eine Lösung gefunden. Aber dieser Vergleich fällt dann meistens nicht so positiv für den Unternehmer, sondern Gott sei Dank in dem Fall für den Arbeitnehmer aus. Also es hat arbeitsrechtliche Konsequenzen, es hat Strafzahlungskonsequenzen und es hat natürlich auch einen massiven Imageverlust, wenn die Mitarbeiter mitbekommen, dieses Unternehmen tritt geltendes Recht, wenn es um die mentale Gesundheit geht, mit Füßen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass ja der ein oder andere in den nächsten 1 bis 2 Jahren da flugs ins Handeln kommt. Meine Erfahrung, also meine Unternehmensberatung bietet ja solche Dienstleistungen an, ist das Traurige, die Unternehmen machen das nur, damit sie sozusagen einen Haken dran machen. Wir haben es gemacht, aber nicht, weil sie wirklich wollen, dass den Menschen geholfen wird. Mhm. Und das ist häufig ein Weg, den ich da mit den Klienten gehen darf. Aber schön ist, wenn es überhaupt gemacht wird und man sich anguckt, was ist überhaupt bei unseren Mitarbeitern los? So, und ich habe da so viele Beispiele. Eine Kollegin hat das bei einer Bank gemacht. Das wird auch im Buch erwähnt. Ich will die Bank nicht nennen. Es ist eine Bank, die sehr volksnah ist. Und da wurden verschiedene in einer Region Banken zusammengetan. Also eine Fusion gab es. Und dann wurde gecheckt, wie so die Unternehmenskultur ist, wie es mit den Werten bestimmt ist und wie die psychische Belastung ist. Und die Zahlen, die da rauskamen, waren so alarmierend, dass wirklich es ein Angst und Bange wurde. Wirklich 80% der Belegschaft war kurz vor Burnout, also war im roten Bereich angekommen. Und die Entscheidung der Unternehmensführung war, der Direktoren dieser Bank war, man beendete die Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma.
Weil das ist ja mal konsequent.
Nicht sein. Ja, ja. Ne, also da wollte man nicht mehr länger hingucken, weil die Ergebnisse überhaupt nicht so waren wie gewünscht.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch gerade Usus, dass man geltendes Recht mit Füßen tritt. Das macht ja unser Innenminister gerade vor und dann kann man das Unternehmen da ja sich gerne dranhängen. Aber tatsächlich mal ganz konkret gefragt, wenn jetzt hier ein Unternehmen zuhört, und sich sagt, hoppla, wir haben da auch noch gar nicht so genau hingeguckt. Ich möchte das aber jetzt vernünftig machen. Was würde dann passieren? Was würde man mit so einem Unternehmen machen, damit das dann im Falle eines Falles, also falls dann irgendwann die Berufsgenossenschaft um die Ecke kommt, sagen kann, jawohl, top, hier, wir haben alles gemacht. Wie sind da die Wege?
Also man muss erst einmal, es steht wirklich im Gesetz so ausnahmslos jedes Unternehmen. Also es gibt keine Branche, keine Größe, die eine Relevanz hat. Aber wir wissen von Gesprächen mit der Berufsgenossenschaft, dass die so von sich aus sagen, Unternehmen mit weniger als 30 Mitarbeitern, da gucken wir nicht so genau hin, weil wir davon ausgehen, dass die Führungskräfte, der Chef, das ist wie eine Schulklasse, seine Leute schon so kennt. Und da wollen sie auch nicht unbedingt überstrapazierende Sachen machen. Das halte ich auch für gesunden Menschenverstand. Das heißt also, ganz kleine Läden, wenn jemand 4 Mitarbeiter hat, das ist eine andere Geschichte. Aber es geht halt um kleine mittelständische Unternehmen ab 30 Mitarbeiter aufwärts. Was dann gemacht wird, man sucht sich, also man kann auch ein paar Sachen selber machen. Das Problem ist, bei den Unternehmen, zu denen ich gekommen bin, die versucht haben, selber was zu machen, wird häufig das Datenschutzverordnung mit Füßen getreten.
Auch noch.
Es wird die Anonymität, nicht gewährleistet und auch Methoden gewählt, die sehr fragwürdig sind, dass die Führungskraft selbst entscheidet, was belastend ist und nicht und gar nicht die Mitarbeiter gefragt werden. Solche Ausführungen werden dann teilweise von der Berufsgenossenschaft nicht anerkannt. So. Also, der Königsweg ist relativ einfach. Man sucht sich eine psychologische Unternehmensberatung, die sich auch mit psychologischen Themen auskennt. Also nicht jedes Arbeitsschutzunternehmen, die sonst für Chemie und Werkstoffe verantwortlich sind, kennt sich mit Mitmenschen aus. Die machen dann eine am besten anonymisierte DVSGO sozusagen saubere Befragung über ein digitales Tool. Diese Ergebnisse werden analysiert und dokumentiert, sodass auch der Chef eine entsprechende Unterlage hat. Dann gibt es diesbezüglich nochmal einen speziellen Bericht für die Berufsgenossenschaft, der so aufbereitet ist, was ich brauche. Und es müssen direkt Maßnahmen auch ergriffen werden, weil das steht so im Gesetz. Das heißt, es gibt Anbieter, die einfach nur so eine Analyse machen. Die Analyse allein reicht aber nicht, sondern es müssen Maßnahmen erfolgen, die tatsächlich der psychischen Gesundheit der Mitarbeiter dienen. Und zum Beispiel, wir haben so ein Komplettlösungspaket, was für kleine Unternehmen sehr effizient und kostengünstig allein auf der digitalen Ebene basiert, so dass man hinterher eine Analyse, eine Dokumentation und eine Fortbildungsmaßnahme für alle Mitarbeiter hat, ohne ein Heidengeld ausgeben zu müssen. Sondern wichtiger ist es für mich als Berater, dass die Führungskräfte den Bedarf erkennen und dann daraufhin jenseits von der gesetzlichen Vorgabe überlegen, hey, wo können wir besser werden, damit es unseren Mitarbeitern besser geht? Weil was du gesagt hast, stimmt total. Ein Mitarbeiter, der aufgrund von psychischem Stress ausfällt, das ist teuer, weil der fällt nicht für 3 Tage aus, der fällt nicht für 3 Wochen aus, der fällt in der Regel zwischen 3 und 6 Monaten aus. Die Arbeit muss ersetzt werden und find erstmal jemanden. Und deshalb ist so eine Maßnahme, die relativ kostengünstig ist, sehr, sehr, sehr schnell und leicht durchzuführen.
Kannst du denn mal so 1-2 konkrete Maßnahmen beschreiben, die dann gemacht werden, die auch?
Ja, klar. Also, es ist immer davon abhängig, wie viel, was man so investieren will. Ich will auch mal offen über Zahlen reden, was überhaupt so an Kosten auf einen zukommt, damit man so eine Vorstellung hat, wie günstig das ist, dass es Geld nicht der Grund ist, warum man es nicht macht. Es ist immer die Angst vor den Leichen im Keller, die man nicht sehen will. Ne? Also, bei uns ist es so, es gibt eine Grundgebühr für 3.900 Euro. Es ist wirklich kein Geld für ein Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern. Und dazu kommen dann noch die Anzahl sozusagen, gibt es noch einen variablen Part, was für einen Aufwand tatsächlich erforderlich ist. Aber man merkt an den Zahlen, hier geht es nicht um Investments im 6-stelligen Bereich, sondern leicht und schnell zu stemmen. Warum ist es so günstig? Weil auf der ersten Ebene wir eine digitale Lösung haben, die nicht sehr zeitarbeitsintensiv für Einzelpersonen, für Fachleute ist. Also, wir machen diese Analyse und dann kommt raus, dass meinetwegen ein Resilienztraining erforderlich ist oder ein Kompetenztraining für die Führungskräfte. Weil ganz häufig erleben wir, dass es teilweise in Führungskräften gut geht, aber in Einzelabteilungen den Mitarbeitenden nicht, weil dort bestimmte Werte, wie es in deiner Arbeit vorhanden ist, wie Wertschätzung, Interesse am Mitarbeiter, faire Behandlung einfach
fehlt. Ja, da gibt es ja auch Studien,
und dort,
wenn ich reingehe, da gibt es ja tatsächlich Studien zu, dass die Führungskräfte das häufig viel, viel besser beurteilen als die Mitarbeiter. Es gibt sogar eine Zuversichtsstudie, wie zuversichtlich sind Mitarbeiter. Die ist ganz spannend und da sind es, glaube ich, gerade mal noch irgendwie knappe 40% der Mitarbeitenden, die noch so zuversichtlich sind, dass das Unternehmen gut läuft, dass es gut dasteht, dass das alles gut wird, während es fast 70% der Führungskräfte im Gegenteil sind. Ne? Also da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass es da doch erhebliche Diskrepanzen gibt.
Ja, und das liegt eben daran, dass Führungskräfte immer noch über den Faktor Angst und Panik führen. Das heißt, man macht lieber den Leuten Panik und Angst, damit die ihre Leistung erbringen, als zu sagen, es läuft gut, bleib mal entspannt. So, diese Fähigkeit, psychologisch intelligent zu führen, ist keine Weltraumwissenschaft, sondern besteht aus 2 Aspekten, die zu einer besseren Unternehmensrealität führen. Ist einmal als Führungskraft, sich selbst besser zu verstehen. Also was treibt mich an, wie ticke ich und wie wirke ich? Und sein Gegenüber besser zu verstehen. Wenn die beiden Aspekte wirklich gelebt werden, entsteht eine bessere Unternehmenskommunikation im Miteinander. Und es geht in der Psychologie in Unternehmen immer um Kommunikation. Wie ist der Austausch? Wie transparent ist es? Und wie sehr interessiere ich mich für den Menschen? Deshalb da noch ein sozusagen Lehrsatz, der diesen ganzen Part zusammenbringt. In der heutigen Zeit gilt der Satz, Manager müssen Menschen mögen. Und das ist für den ein oder anderen, macht es Panik, dass er sich A für Menschen interessieren muss und sie auch noch mögen muss. Und das ist überfordernd. Es gibt eine alte, und das hat sich wahrscheinlich im letzten Jahr noch zugespitzt, Handelsblattuntersuchung, die mal gefragt hat, wenn Führungskräfte wählen können zwischen einer Sachaufgabe und einem Mitarbeitergespräch, wofür entscheiden sie sich? 80% entscheiden sich für die Sachaufgabe.
Komisch.
Aber wenn du dich nicht für die Menschen interessierst, musst du dich nicht wundern, dass die Menschen abhauen.
Das mit den 80% ist ganz schön. Ich habe mal vor einiger Zeit einen Satz gelesen, da stand 80% der Probleme in Unternehmen basieren auf mangelnder Kommunikation. Das heißt, 80% der Probleme in Unternehmen kann ich mit Kommunikation lösen. Passt ja eigentlich hervorragend dazu.
Ja, und wenn du das weiter runterbrichst ist und dir bewusst machst, dass die meisten unserer körperlichen Erkrankungen, also in der Psychosomatik, als ich in den, etwas länger her, in den 90er Jahren Psychologie studiert habe, ist man noch ausgegangen, dass so rund, deshalb komme ich gerade auf 80%, dass 80-85% aller Krankheiten damals, und das fanden wir schon sensationell, aller Krankheiten psychischer, seelischer Natur eigentlich sind. Weil bestimmte Dinge in der Seele nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Das heißt, von Herz-Kreislauf bis hin zu Potenzproblemen, bis hin zu Rückenschmerzen, egal was, hat etwas mit der Seele zu tun. Heute ist man noch viel härter und sagt, mindestens 95% aller Erkrankungen haben was damit zu tun, weil auch ein Unfallopfer, was selber nichts falsch gemacht hat, selber der glücklichste Mensch der Welt sein kann, ist trotzdem Konsequenz eines psychosomatischen Effekts, weil irgendjemand nicht konzentriert war oder fahrlässig war, was natürlich auch auf seelische Prozesse zurückzuführen ist. Und wenn man sich das klar macht, wie wichtig seelische Gesundheit für uns als Individuum auf der körperlichen Ebene auch ist und damit auch auf der gesellschaftlichen, familiären, ist es umso wichtiger, tagtäglich auf sich Acht zu geben.
Aber wenn man das jetzt mal alles so zusammenfasst, was wir da jetzt gerade besprochen haben, dann ist es ja auch von den Unternehmen fahrlässig bis eigentlich total blöd, wenn die sich nicht um dieses Thema kümmern. Also zum einen dieser Fakt, ne, man hat eigentlich den 5-, vielleicht 6-fachen, 7-fachen Return of Invest für jeden Euro, den ich da reingebe. Und das ist ja gar nicht so.
Sagen wir 3- bis 4-fachen.
Reicht schon, ne? Nicht so sehr. Ja gut, aber doch, wir müssen so ein bisschen ja Druck machen. Aber es ist ja schon irre und das bekomme ich auch wieder dadurch zurück, weil da gibt es ja so ein paar Geschichten auch bei diesem Gallup-Report, der ja auch zeigt, dass das eigentlich kein unwichtiges Sozialklimbim-Thema ist. Ne? Hier steht in dem Gallup-Report dann dem aktuellen emotional hochgebundene Mitarbeitende fehlen im Schnitt 2,9 Tage weniger pro Jahr als Mitarbeitende ohne emotionale Bindung. Das, wenn ich das alleine mal rechne, komme ich ja, glaube ich, schon dann auf einiges Geld, was mir das einbringen würde, ne? Und was auch ganz wichtig ist, was sich rausstellt, die Wechselbereitschaft bei den Leuten steigt immer weiter. Nur noch 50% der Beschäftigten sehen sich in einem Jahr noch bei ihrem Arbeitgeber. Und waren das 2018 noch 65%, die in den nächsten 3 Jahren bei ihrem aktuellen Arbeitgeber eigentlich bleiben wollten, waren es jetzt 2024 nur noch 34%. Also es sind so einige Zahlen, auch das Vertrauen zu Führungskräften ist eingebrochen und so weiter und so weiter. Das heißt, es zeigt ja auch, es wird eigentlich immer wichtiger, sich um dieses Thema zu kümmern, weil es ist ein Thema, das ja am Ende unglaublich viel Geld kostet, beziehungsweise wo man unglaublich viel Geld spart, nur wenn man mal anfängt, nett zu den Menschen zu sein.
Es fängt noch viel eher an, wenn die Führungskräfte endlich mal lernen, nett zu sich selbst zu sein.
Das stimmt.
Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nett. Also nicht nett im Sinne von, ich schenke mir eine neue Rolex oder ich prahle damit, in was für einen geilen Resort ich Urlaub mache, sondern einfach liebevoll mit sich selbst umgehen und kapieren, sie sind ein wertvoller Mensch jenseits ihrer Leistung. Und wenn das Führungskräfte erkennen, dass sie selber liebenswert sind, unabhängig von ihrer Leistung, entsteht plötzlich eine ganz andere Art der Kultur, weil die Idee, die wir hatten, wir müssen hart sein, wir müssen konsequent sein, wir müssen durchziehen. die war in einer gewissen Lebensweise und auch gesellschaftlichen Phase total sinnvoll. Heutzutage ist es aber unfassbar wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, die auf der einen Seite, wo sich Menschen wohlfühlen, aber trotzdem es noch eine gesunde Leistungskultur gibt. Beides muss zusammenführen. Und weder eine gesunde Leistungskultur noch ein Wohlfühlen ist da vorhanden, wo jemand sich selbst in seiner Führungskraft, sich selbst innerlich als Mensch ablehnt, weil der permanent im Kriegszustand ist. Er ist immer im Kampf. Und wer kämpft, schlägt um sich. Wer hingegen bei sich angekommen ist, ist einladend, wohlwollend und nimmt Menschen mit. Und diesen Weg, den haben noch ganz, ganz viele Führungskräfte vor sich.
Gibt es einen schönen Satz, what you resist, persist, ne? Gegen alles, wogegen ich mich wehre, das bleibt bestehen und wird immer stärker. Könnt ihr, habe jetzt ja zwei Möglichkeiten, auf zwei Bücher einzugehen. Das eine ist die Bibel mit dem wunderbaren Zitat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der sagt das ja eigentlich aus, ne? Wenn ich mich selbst scheiße finde, wie soll ich dann an meine Mitarbeiter finden? Aber ich komme lieber auf dein zweites Bestsellerbuch, was ich nämlich wirklich großartig
finde. Du kannst wählen zwischen Bibel und Psycho-Hex. Genau. Von Rolf Schmied. Genau. Das ist ja ganz nah beieinander, mein Lieber. Naja, aber ich bin ja froh, dass die Alternative nicht mein Kampf war.
So. Die Psycho-Hex für ein glückliches Leben ist ja tatsächlich einmal, da beschreibst du ja 111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn und ich fand da wirklich einige sehr, sehr, sehr gute Sachen bei und da waren auch einige, die ja mal ganz davon abgesehen, wie gehe ich mit der Familie zu Weihnachten um, was ja sehr pragmatisch dann ist, gibt es auch so einige, wo es tatsächlich ja auch um den Job geht und die man wirklich gut bei der Arbeit nutzen kann. Also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist, was du zum Thema Feedback schreibst, weil das auch nochmal so ein Reminder war, wo ich auch so noch nie dran gedacht habe. Feedback ist immer. Und wenn man es nicht in eine Kultur einbettet, passiert es halt informell durch hochgezogene Augenbrauen, hingeworfene Bemerkungen, lautstarke Auseinandersetzung, verweigerte Gehaltserhöhung und so weiter. Das heißt, Feedback kriegen wir tatsächlich und dieses informelle Feedback ist wahrscheinlich schädlicher als alles andere, als jetzt wirklich, wenn ich ein aufrichtig konstruktives Feedback gebe, ne? Das fand ich eigentlich.
Ja, aber also ich hole dich da direkt ab, weil ich habe das gestern noch in einer Diskussion gehabt, in der ich die Empfehlung gegeben habe, geh bitte zur Ehetherapie, solange deine Ehe glücklich ist.
Ja.
Und daraufhin hat sich einer tierisch aufgeregt, warum soll ich denn zur Therapie gehen, wenn ich glücklich bin? Das ist doch totaler Blödsinn. Und ich sage, genau, das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Der Deutsche geht auch erst dann zum Arzt, wenn er krank ist. Wohingegen in China es eine alte Tradition gibt, dass du zu Arzt gehst, du medizinische Hilfe holst, um gesund zu bleiben. So, und das ist bei ganz vielen Prozessen, ist, wenn es nicht bewusst stattfindet, findet es trotzdem unbewusst statt und meistens eher destruktiv. Und deshalb ist es so wichtig, einfach bei vielen Prozessen mal genauer hinzugucken, sie ins Bewusstsein hineinzuholen. Wie gehen wir damit um? Wie reden wir miteinander? Welche Kulturen haben wir? Deshalb ist auch deine Arbeit, die du in Unternehmen machst, so wichtig, damit die Menschen Dinge ins Bewusstsein kriegen. Bewusstsein ist der Schlüssel, also Achtsamkeit ist der Schlüssel zu einem besseren Umgang. Deshalb für alle die sich mit dem Thema schwer tun, hier ein Netflix-Serientipp. Und ich meine das ganz ernst, gibt's auch als Hörbuch, gibt's auch als Roman. Achtsam
Mord. Ja, wunderbar, großartig. Es ist ein
ziemlich irres Konzept. Tom Schilling, einer meiner Lieblingsschauspieler, spielt die Hauptrolle sehr, sehr, sehr gut. Aber du lernst en passant wirklich total clevere Ideen zum Thema Achtsamkeit. Und es ist zwar in einer sehr irren und kranken Geschichte verpackt, aber du beschäftigst dich zum ersten Mal für viele wirklich mit dem Thema. Und das heißt nicht, dass du ab morgen Leute zerhacken sollst, aber vielleicht ein bisschen achtsamer durch die Zeit gehst.
Ja, man fängt an, Joschka Breitner zu lieben, ne? Und seine tollen Bücher. Ja, aber da kommen wir zu einem Begriff, den ich auch bei dir gelesen habe, den ich so in der Zusammensetzung so noch nicht gehört habe, aber ich auch toll fand. In dem Kapitel Niemand sieht, was ich leiste, geht es nämlich zum Beispiel darum, wie man mit fehlender Wertschätzung umgeht. Auch ein Riesenthema, wie wir auch am Anfang gehört haben, was ja oft ein Kündigungsgrund ist, ne? Einer der Topgründe sogar. Und den Begriff, den ich da so richtig großartig finde, ist das Wort Selbstwirksamkeitsüberzeugung.
Kanntest du nicht?
Naja, selbstwirksam, klar, auch wie wichtig Selbstwirksamkeit ist, aber das Wort Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der Zusammenhang, kannst du das mal beschreiben, was du damit genau
ja,
meinst?
Ja, klar, weil es ist ein absoluter Klassiker der wirklich der Psychologie. Ist leider nicht ein Wort, was ich mir selber ausgedacht habe. Ja, ich wär sehr stolz. Aber das kann ich mir nicht anstecken. Der Begriff ist deshalb eingeführt worden, weil wir haben in der deutschen Sprache sehr schwammige Begriffe und Vorstellungen rund um das Wort Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Da weiß keiner genau, was damit so gemeint ist. Und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist eine sehr, sehr schöne Zuspitzung aus der kognitiven Therapie, weil es hier nicht um ein Gefühl geht, sondern um ein ganz bewusstes Wissen über seine Fähigkeiten und die daraus entstehende Souveränität. Klar, in einem Beispiel formuliert ist, wenn mir klar ist, ich war schon zweimal mit meiner Firma in einer Krise, ich habe diese Krise gemeistert mit den und den Maßnahmen. Deshalb bin ich davon überzeugt, ich werde es auch diesmal schaffen, wenn ich 2, 3 Dinge richtig mache. Diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung führt dazu, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecke, sondern lösungsorientiert bleibe, was eine der wichtigen Säulen der Resilienz ist. Und zukunftsorientiert bin. Dadurch fließen schon 2 dieser Resilienzfaktoren ein. Wer hingegen keine Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat, weil er sich dessen nicht bewusst ist, was er schon auf die Kette bekommen hat, oder der sich noch nie in herausfordernden Situationen gefunden hat, der kriegt Panik und zeigt kein Verhalten, was ihn aus der Situation rausbringen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass unsere junge Generation Krisenerfahrung macht, Verlusterfahrung und feststellt, das Leben ist nicht nur Regenbogen und Sonnenschein, sondern es ist auch richtig harter Wind, der bläst. Deshalb sind alle Ansätze von bei uns beim Sport sind alles nur Gewinner völlig irre. Ich halte es für total wichtig. Es geht nicht um eine krankhafte Leistungskultur und dass Menschen, die weniger leistungsfähig sind, abgestempelt werden. Aber wer noch nie Gegenwind gespürt hat, wer noch nie auf einem Segelschiff unterwegs war und weiß, was es auf dem Meer passieren kann, der ist ein Schönwettersegler. Und wenn ein Problem aufkommt, ist der überfordert und in der Panik macht er ganz viel falsch. Wer aber von klein auf immer wieder erlebt hat, es gibt Probleme und es gibt Lösungen. Es gibt Probleme und es gibt Lösungen. Wenn dann ein Problem kommt, haut es einen auch erst kurz die Beine weg, dann steht man auf, klopft sich den Staub ab und weiß, ich werde eine Lösung finden.
Naja, und ganz wichtig, glaube ich, was ja heutzutage bei vielen Eltern auch ist, dass sie versuchen, ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg zu räumen und alles für die Regeln, bis hin, dass sie in die Schule rennen und rumschreien, wenn die Noten schlecht sind. Anstatt, ich hab jetzt vor kurzem gehört, dass, glaube ich, der größte Teil der Eltern ihre Kinder total überschätzen, was die Noten angeht. Und das verhindert auch das Zeugnis nicht. Wenn das Zeugnis schlecht ist, dann finden die immer, die Lehrer waren scheiße, aber ihre Kinder sind auf jeden Fall gut. Also, und dann muss da was gemacht werden. Und damit lernt natürlich tatsächlich auch kein Kind, dass es eben halt, wenn man nichts lernt, passiert auch nichts oder wenn ich nicht selber was tue. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen, selber Lösungen zu finden. Vielleicht auch mal scheitern, neu suchen und dann aber eben tatsächlich auch irgendwann dann das im Kopf haben, boah, ich habe das geschafft, ne? Also ich habe das geschafft, nicht mein Papa hat das für mich geschafft oder so.
Ja, aber guck mal, wir kennen das ja auch bei Kindern. Wenn die an der PlayStation was zocken, muss das Spiel, damit es süchtig macht, damit die Kinder besonders gern daran sitzen, die genaue richtige Level, also die genau richtige Leistungsanforderung haben. Das heißt, Level, die zu leicht zu schaffen sind, spielen Kinder nicht gerne. Es muss herausfordernd sein und du musst spüren, es ist machbar, aber ich muss besser werden. Dann bleiben sie dran und freuen sich wieder aufs nächste Level. Permanent bei FIFA nur 10-0 zu gewinnen, macht keiner gerne. So, und das ist eine Irrglaube in der Erziehung und auch Begleitung von jungen Mitarbeitern, dass die alle in Watte gepackt werden. müssen, sondern die wollen sinnvolle, herausfordernde Tätigkeiten und bei denen nicht allein gelassen werden. Weil das ist häufig der sozusagen andere Wahnsinn. Ich mache meine Kinder zu selbstständigen Menschen, die sollen alles mit 4 schon selber entscheiden. Völliger Blödsinn. Altersgerechte Begleitung, das ist wichtig. Und fähigkeitsgerechte Begleitung am Arbeitsplatz. Aber deshalb wünsche ich mir als Gegenentwurf zur KI wieder mehr gesunden Menschenverstand. Wenn beides da ist, KI und gesunder Menschenverstand, kann man echt Hoffnung haben.
Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Können wir Stunden drüber reden. Ich würde aber noch ganz gern zu einem anderen Psycho-Hack kommen, falls es nicht so gut klappt, weil ich den auch richtig schön fand. Man kennt ja das Phrasenschwein, du hast den Mecker-Mops eingeführt, der eben wirklich für Teams ist. Welche Erfahrung hast du denn mit dem Mecker-Mops bei Teams gemacht?
Also die Idee geht darauf zurück, dass es wirklich in einem Team gab es eine vergiftete Stimmung zwischen 2 Abteilungen. Und die haben wirklich permanent negativ über den anderen abgelästert. Also eine Lästerkultur, eine permanent vergiftete Kultur der Kommunikation. Wenn Kommunikation war, war sie toxisch. Und dann ist die Idee entstanden, wie es in der Sportfernseh-Stammtischrunde am Sonntagvormittag ist, gibt es da das Phrasenschwein, wenn jemand ein Fußballexperte oder Fußballexpertin, mittlerweile Gott sei Dank auch, eine entsprechende Standardphrase sagt, muss sie, glaube ich, 2 Euro ist es mittlerweile, in ein entsprechendes Schwein werfen und das wird hinterher gespendet. So, und da ist halt die Idee entstanden, immer dann, wenn jemand in dem Team etwas Despektierliches, Herabwürdigendes, Abschätzendes, Ausgrenzendes sagt, darf er in ein entsprechendes Schweinchen 1 Euro werfen. Und als das vorgeschlagen wurde, hieß der Satz, wir brauchen bei uns in der Abteilung kein Schwein, sondern ganze Kuh, weil die Stimmung so schlecht war. Aber tatsächlich dieser spielerische Ansatz, darauf zu achten, wie ist meine Kommunikation und eine minimale Strafzahlung, was ja nur eine symbolische Handlung ist, hat dazu geführt, dass die Menschen neu darauf achteten, wohlwollender miteinander umzugehen. Und das Schöne war, hinterher war durchaus eine akzeptable Summe gekommen, mit der man dann eine schöne Party gemeinsam gefeiert hat. Aber der achtsame Umgang mit dem, was meine Worte, die ich rausschleudere, für Wirkung haben können, hat diesem Team maximal geholfen.
Die lehrreiche Erfahrung wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man diese Party 3 Wochen lang auf Mallorca hätte feiern können, alles aus den Mecker-Mops. Dann hätte man gewusst,
Das war die Erwartung, die andere auch schon hatten, dass eine Flugreise finanzieren würde. Und wenn die Kultur so geblieben wäre, wäre das passiert. Aber dadurch, dass die sich gegenseitig motiviert haben, mehr darauf zu achten und gegenseitig sagen, hahaha, 1 Euro, veränderte sich in kürzester Zeit diese Qualität. Und es war eher enttäuschend hinterher, wie wenig Geld da wirklich zusammengekommen ist und wie leicht es ist, seine Kommunikationstradition über Bord zu werfen und besser miteinander umzugehen.
Ja, sehr cool. Die Zeit rennt leider so langsam weg, aber ich möchte noch ein Thema machen. Wir haben jetzt schon so ein paar wirklich ganz konkrete Sachen. Ne? Den Mecker-Mops finde ich super, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Feedbackkultur und natürlich sich vorbereiten auf die Sachen, wenn die Berufsgenossenschaft um die Ecke kommt. Aber es gibt so in deinen Büchern immer wieder Sätze, die mich auch sofort packen. Und ich hatte das ganz am Anfang schon gesprochen, deswegen will ich da nochmal drauf kommen. In Toxic Jobs schreibst du nämlich ziemlich am Ende noch in einem Kapitel über den Generationenkonflikt zwischen den Generation Z und den Boomern. Und da schreibst du, die Generation Z drückt aus, dass wir an eine Grenze gekommen sind, ans Ende einer Wachstum- und Maximierungsideologie. Die Art, in der wir wirtschaften, arbeiten und leben, hält der Planet nicht aus und die Menschen halten sie auch nicht aus. Und dann schreibst du etwas weiter über ältere ArbeitnehmerInnen. Die Herausforderung der Zukunft wird sein, die Alterung der Gesellschaft mit der Arbeitswelt zu versöhnen, statt sie weiter über Vorruhestandsregelungen zu lösen. Denn Arbeitszeitverkürzung bedeutet auch, dass Menschen den Arbeitsprozess länger durchhalten. Können diese 2 Sätze womöglich auch eine Art Brücke bilden zwischen diesem Generationenkonflikt, dass die Älteren lernen, okay, die Jungen sehen das alles ganz anders? Und es geht auch nicht mehr so weiter, wie wir das noch aus den 70er, 80er Jahren kennengelernt haben. Ich gehöre auch zu den Boomern. Ich bin ja auch in der Bereich, in der Zeit aufgewachsen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt weiß, ich werde 90 und ich möchte gar nicht mit 65 was in Rente gehen, sondern ich will ja noch was leisten, kann ich denn eigentlich auch das schaffen, dass ich da was leisten kann?
Es sind ja jetzt völlig sozusagen unterschiedliche Baustellen, die da zusammenkommen.
Ja, aber erstens, die wollen wir ja verbinden.
Erstens glaube ich, dass der Generationenkonflikt auf dem Papier sehr stark ist, in der Realität häufig besser als erwartet. Das heißt, ganz viele, die sich über die doofe Generation Z aufregen, sagen immer, ja, bei mir im Team ist es ein bisschen anders, aber was ich so mitbekomme. Das heißt, es gibt das Narrativ der faulen Generation. Ganz viele erleben in ihrem Umfeld, wenn man die Leute richtig anspricht, richtig einbaut, läuft super. Also ich habe das auch, eine Mitarbeiterin, die Leonie, da hatte ich auch erst den Eindruck, ja, typisch für Generation Z, die war aber im falschen Bereich tätig. Das war nicht ihrs, die hat den Job angenommen, weil sie von dem einen Job, den sie vorher macht, unbedingt weg wollte. Und dann haben wir gemeinsam, es war fast am Ende der Probezeit, wo ich sie wirklich entlassen wollte, haben wir dann eine Lösung gefunden und die ist jetzt plötzlich, hat sie sich selber darum gekümmert, hat eine Ausbildung innerhalb vom Arbeitsamt finanziert zur Social Media Managerin gemacht und die blüht auf und macht freiwillig mehr Arbeit und rockt sich da richtig rein, weil sie Bock darauf hat. Also erstens zum Generationenkonflikt. Ich glaube, dass jeder die Erfahrung macht, die Generation Z ist besser als ihr Ruf. Das zweite ist, ganz viele ältere Mitarbeiter sind auch besser als ihr Ruf, kommt auch dazu, und sind viel flexibler, als wir denken. Und tatsächlich, was notwendig ist und was wir von der Generation Z lernen können, ist, sei liebevoller mit dir selbst. Gönn dir wieder mehr Pause und mach auch echte Pause. Das Schlimmste sind Boomer, die nicht das Smartphone lassen können, weil sie nicht damit groß geworden sind und viel mehr Energie darin verschwenden als ein Digital Native. Das heißt, mein Appell an die ältere Generation ist, sei ein Vorbild im Pause machen, damit auch jüngere Menschen sehen können, A, gesunder Umgang mit sich ist machbar und B, man kann auch mal warten, ohne ein digitales Endgerät in der Hand zu halten. Und wenn wir dort gegenseitig jeder seine Qualitäten einbringt, entsteht eine Brücke, die zu einer besseren Arbeitskultur nicht nur führen kann, sondern führen muss, weil wenn es uns nicht gelingt, fliegt uns alles um die Ohren. Und das ist das Beruhigende, dass der wirtschaftliche Druck zu besserem Miteinander langfristig führen wird und die Menschen und Unternehmen da ein neues Bewusstsein für kriegen werden, über kurz oder lang.
Aber das wäre ja ein echtes Paradigmenwechsel bei den Boomern, wenn die lernen, Pause zu machen, weil ich, wie gesagt, ich bin Ende der 70er in die Ausbildung gegangen, dann 80er groß geworden, da wurde auch noch nach...
Das ist aber auch ein Mehr, das ist eine Lüge.
Nein,
ich kenne das doch selber. Das ist eine Lüge. Ihr habt gesoffen am Arbeitsplatz. Es gibt so viele Besprechungen in den 80er Jahren, wo es in den Chefetagen mittags Cognac gab.
Das stimmt.
Ich habe gekellnert als Student in einem Restaurant bei uns, wo die Führungskräfte zum Essen kamen. Es wurde immer Wein gereicht und am Ende der Mahlzeit gab es auch noch einen Absacker und dann noch einen vom Haus. Das heißt, die Jungs hatten alle zwei Glas Wein und zwei Schnäpse drin und sind dann in den Nachmittag hineingegangen. Ja,
und deswegen
kann mir keiner erzählen, dass es Topleistung
war. Ja, und deswegen haben die auch alle mit 63, wenn sie in die Rente gingen, direkt danach den Herzinfarkt gekriegt.
Ja, klar.
Verdammt.
Verfettung und
genau.
Für manche Sachen war es hilfreich, weil wir nicht so viel Rente ausschütten mussten. Aber trotzdem, es ist häufig der Mensch, also die Seele und der Körper holt sich die Erholung immer. Managerkrankheiten waren die psychosomatische Reaktion auf nicht achtsamen Umgang mit Stress, die in letzter Zeit deutlich weniger geworden sind, weil die Menschen verstanden haben, dass sie da mehr auf sich achten müssen und die körperliche Gesundheit eine neue Renaissance bekommt, gerade auch bei der jüngeren Generation. Und gesunde Ernährung auch ein neues Thema ist. Wenn wir jetzt noch ein bisschen seelisch auf uns achten, können wir echt Hoffnung haben.
Das finde ich ein sehr schönen Abschlusssatz jetzt dazu. Und also, ne, da nehmen wir, glaube ich, alle nochmal was mit. Und dann kommen wir nämlich jetzt zum Sinnstift. Der Sinnstift ist bekannt. Ja. Mein Sinnstift, der einen doppelten Nutzen hat, nämlich eine sinnvolle Weiterverwendung nach seiner Nutzungsdauer, kann ich ihn einpflanzen, gieße ihn fleißig und bekomme dann kleine, hübsche Vergissmeinnicht, sodass man mich hoffentlich nicht vergisst. Und dazu gibt es immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Rolf, du hast in deinem Leben ja auch mit so einigen Schwierigkeiten, Rückschlägen zu tun gehabt. Das steht auch durchaus in deinen Büchern und das finde ich auch gut. Bist aber heute auch in deinem Job sehr, sehr erfolgreich, sehr gefragt. Bestsellerautor, warst im Fernsehen, was weiß ich nicht alles. Gab es bei dir auf deinem Weg einen besonderen Menschen, vielleicht auch mehrere, die für dich quasi so als Mentor und Wegweiser gedient haben? Oder hast du das alles am Ende aus ganz eigenem Antrieb geschafft?
In den Phasen, in denen ich dachte, ich müsste es aus eigenem Antrieb schaffen und hatte keine Mentoren, das sind die Phasen, die mir später massiv auf die Füße gefallen sind. Oh. Immer dann, wenn ich das Glück hatte, sei es als junger Mann nach dem Abitur, ein guter Freund meines Vaters, der sich mir meine angenommen hat während meiner Zivildienstzeit, als ich 600 Kilometer von zu Hause entfernt den verbracht habe, bis hin zu heute meinem Buchagenten, der mich entdeckt hat in einer Phase, also mit dem ich die beiden Spiegel-Bestseller gemacht habe, in dem ich selber nicht mehr an mich geglaubt habe und er Fähigkeiten in mir gesehen hat, die ich ihm dann auch ja absolut zurückgezahlt habe, sind es immer die Menschen, die einem Türen aufmachen und eben auch einem den Rücken frei halten, um wirklich glänzen zu können. Und das ist in unterschiedlichen Phasen. Privat waren es andere Menschen, aber wenn ich auf mein Leben zurückkomme, gucke, kann ich sagen, immer dann, wenn ich bereit war, mich auf Menschen einzulassen, die es gut mit mir gemeint haben, bin ich ins Strahlen gekommen. Immer wenn ich die Haltung hatte, ich bin der Geilste, ich brauche niemanden, bin ich ziemlich auf die Fresse gefallen.
Das ist sehr kurz und knapp zusammengefasst. Übrigens deckt sich das mit einer ganz interessanten Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich interessiere mich ja für das Thema Unternehmenskultur schon relativ lange, auch bevor ich jetzt mit Sinnstifter an den Start gegangen bin. Mir ist mal irgendwann aufgefallen, dass, und ich habe das bewusst gefragt, wäre ich sogar mal beinahe rausgeschmissen worden. Ich habe dann immer bewusst gefragt bei den Unternehmen, haben sie eigentlich einen Coach oder Mentor als Führungskraft oder also einen Geschäftsführer? Und die Unternehmen, die eine wirklich richtig tolle, gute Unternehmenskultur hatten und wo das wirklich gut lief, sehr werteorientiert, deren Geschäftsführer haben immer gesagt, ja, ich habe einen Mentor, ich habe einen Coach oder ich hatte zumindest einen. Ich überlege gerade, ob ich mir wieder einen nehme, bin gerade in so einer Phase. Und bei den Unternehmen, wo die, ich sage jetzt mal, die Unternehmenskultur so suboptimal war, kurz gesagt beschissen, die haben das, da hat die Geschäftsführung oder die Führungskräfte haben das als Frechheit angesehen, dass man eben mit so einer doofen Idee ankam. Ich fand das sehr, sehr erstaunlich und es war, passte immer. Also beides passte zusammen. Schlechte, gute Unternehmensführer mit oder ohne Coach. Schon spannend.
Ja, Menschen, die sich nicht sagen lassen, laufen immer Gefahr, dass sie sich maximal verirren. Das heißt also, es gibt keinen einzigen Spitzenleistungsbereich, weder im Sport noch im Schauspiel noch selbst in der Wissenschaft, wo Menschen nur aus sich heraus zu außergewöhnlichen Leistungen finden. Du brauchst immer jemanden, der nicht noch ein bisschen mehr anspitzt oder der dir den Rücken frei hält oder der dir die Perspektive eröffnet. Diejenigen, die nur in ihrem eigenen Saft garen, kommen nie zu dem Potenzial, was in ihnen ist.
Vielleicht nutze ich einen dieser Sätze für den Titel des Podcasts. Menschen, die sich nicht sagen lassen, laufen immer in Gefahr, sich zu verirren. Finde ich toll. Dann kommen wir jetzt zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Ist das eigentlich bei Psychologen so, dass sie immer alle Menschen so mit so einem bestimmten Blick ansehen und schauen, okay, wie tickt denn der oder wie sind der drauf oder was ist denn mit dem los? Macht man das?
Also ob das immer alle Psychologen so machen, weiß ich nicht, aber der psychologische Röntgenblick ist da. Also ich kann innerhalb von ungefähr 2 Minuten die Lebensgeschichte eines Menschen ziemlich genau erahnen.
Verdammt, okay. Ich will sie gar nicht wissen jetzt, also meine nicht. Gut, kommen wir zur freien zweiten Frage. Welches Buch, außer dein eigenes natürlich, würdest du uns empfehlen? Was sollte man deiner Meinung nach unbedingt gelesen haben?
Oh, da gibt es leider, leider zu viele. Also etwas ganz, ganz Wildes würde ich einem tatsächlich mal empfehlen, eine ganz andere Perspektive einzunehmen, ist von Ivana Chabak, mit C-H-U-B-B-U-K geschrieben, Ivana Chabak, wo es um die Chabak-Technik geht. Das ist eine Technik des Schauspiels. Weil wer sich mit Schauspiel auf diesem absoluten Top-Level beschäftigt, versteht, wie wichtig die innere Haltung ist, um das richtige Verhalten zu zeigen. Also ein richtig guter Schauspielcoach bringt einem kein Mimik bei oder wie man die Hand halten muss, sondern führt einen zum Kern seiner Persönlichkeit. Und wer das verstanden hat für andere Lebensbereiche, wird zum deutlich besseren Partner, Führungskraft, Elternteil.
Sehr cool.
Finde die Rolle deines Lebens.
Ah, sehr gut. Das werde ich mir anschauen, weil ich habe.
Das heißt aber nicht also, so, dass egal, gut, das ich, ist sozusagen ich jetzt meine Übersetzung. Also Ivana Chabak, die Chabak-Technik.
Ich habe nämlich einmal 2 Jahre Schauspieltraining gemacht an der Comedia in Köln und war sehr, sehr, habe sehr viel gelernt mit Hochstatus, Tiefstatus, wie das auf einen wirkt, wie man damit umgeht. Sehr, sehr beeindruckend. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist denn dein liebster Psycho-Hack im Alltagswahnsinn, den du auch immer wieder bei dir anwendest? Gibt's da einen? Oder mehrere womöglich?
Also bei mir ist es tatsächlich, alle, die mir folgen auf Instagram unter rolf.schmiel, die kennen das. Das ist meine Hunderunde. Also 3-mal am Tag bin ich mit dem Hund draußen und ich glaube, das hat in vielen Punkten dazu geführt, dass ich eine gesunde Resilienz habe, weil die Beziehung zu meinem Hund in bitteren Zeiten mir wirklich sehr gut getan hat. Aber auch die Bewegung, das an der frischen Luft sein. Und bei einer Hunderunde pro Tag nehme ich mein Smartphone mit. Bei den anderen beiden bleibt es zu Hause. Und das hilft mir. Und es gibt tatsächlich auch den Psycho-Hack in dem Buch Psycho-Hacks für ein glückliches Leben. Hunderunde ohne Wauwau oder so ähnlich heißt das, weil man, es ist nur der Trick ist halt, wenn du einen Hund hast, du musst 3-mal raus.
Das stimmt.
Und das hilft mir total, neben dem Dolce Far Niente, dass ich sehr häufig im Monat mich dazu zwinge, wirklich nichts zu machen. Also nicht zu arbeiten, nicht zu denken. Und dazu hilft mir häufig so eine Flucht in das ein oder andere Spa in Deutschland während meiner Reisen.
Würde es dann wieder dieses Mal bewusst Pause machen, was für sich selbst tun, ne?
Ja.
Hatten wir ja.
Also bewusst Pause durch nichts.
Ja, genau.
Tun. Also nicht durch nicht Leistung bringen, sondern einfach nur abhängen.
So. Hieß das bei Loriot nicht mal einfach nur mal wohnen?
Ja, was machst du? Ich mache nichts.
Nein, genau, ich wohne.
Ja, aber das ist tatsächlich, aber als bewusste Entscheidung, also nicht aus, weil es gibt diesen schönen alten Therapeutenweisheit, die heißt, erst wenn die Langeweile einsetzt, beginnt die Entspannung. Und das ist das, was ich bei ganz vielen Menschen sehe. Sobald es einen Moment der inneren Ruhe gibt, ist der Griff zum Smartphone sofort da. Halte aus. Bleib mal bei dir, guck mal wieder einem Baum beim Wachsen zu und du wirst merken, eine ganz andere Kraft an Kreativität und Zuversicht entsteht, wenn du dich nicht permanent berieselst.
Da habe ich übrigens noch einen tollen Tipp. Baum beim Wachsen zugucken. Hört mal den Podcast mit Arlen Gasparian von WeGrow. Könnt ihr nämlich Kiribäume, was über Kiribäume erfahren. Die wachsen nämlich 6 Meter in einem halben Jahr. Den könnt ihr wirklich beim Wachsen zugucken. Also das funktioniert. Wunderbar. Ja, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast Rolf Schmiel. Den Link zu seiner Website, aber auch zu seiner Page rund um die Gefährdungsbeurteilung bei psychischen Belastungen und auch natürlich zu seinen sehr, sehr lesenswerten Büchern. Ich kann sie empfehlen. Gibt es in den Shownotes und da gibt es auch dann noch einen Link zu seinem Podcast. Der heißt nämlich Psycho-Hacks, leichter durchs Leben. Erscheint, glaube ich, auch alle 2 Wochen. Da hatten wir jetzt gar nicht drüber geredet.
Aber, nee, wöchentlich.
Oder wirklich?
Wir sind fleißig. Also,
ihr seid fleißig, super. Wir. Ja, danke, danke. Ich bin nur alle 2 Wochen. Aber ihr habt auch nur 15, 20 Minuten. Ich mache immer etwas länger.
Richtig. Doch,
das heißt, da könnt ihr euch, die Bücher könnt ihr euch besorgen, da könnt ihr zuhören, da könnt ihr euch informieren. Und ich glaube, da gibt es wirklich für jeden was dabei und mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tipp, den man echt gut nutzen kann. Ich liebe übrigens, ich sage jetzt nicht, was es ist, weil da müsst ihr nämlich das Buch kaufen. WhatsApp yourself, sich selbst, finde ich großartig. Und noch einige andere. Ja, mein Name ist Jürgen Schöntor von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Wir haben heute gehört, wie wichtig das ist, dass man da auch die Mitarbeitenden immer mit im Auge behält, dass man die mitnimmt, wertschätzend ist, sich um die psychische Gesundheit kümmert, dass man eigentlich dieses Thema psychische Gesundheit, mentale Gesundheit mit in die Strategie aufnehmen sollte, weil es nämlich extrem wichtig ist, einen Haufen Kohle spart. Also wenn man schon so ein Performer ist, der durchknallt, sollte man sich das zumindest mal überlegen. Es spart eine Menge Geld, wenn man mal auf den Mitarbeiter guckt. Das lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast natürlich abonniert, vielleicht sogar weiterempfehlen. Selbstverständlich könnt ihr mir wie immer ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und ich hoffe, noch weiteren spannenden Gästen. Und jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an dich, lieber Rolf, für dieses wirklich wichtige, inspirierende Gespräch zu diesem auch brisanten Thema.
Es war mir eine Freude. Dankeschön dafür und auch dir, Jürgen, alles Liebe, alles Gute.
Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.